is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Der 3. September 2011, 20 Uhr. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und wie fast immer haben wir euch heute auch einen hoffentlich interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast ist am heutigen Abend Günther Sebert, seines Zeichens sportlicher Leiter beim SV Waldhof und nicht zu vergessen auch Ehrenspielführer des SV Waldhof Mannheim. Der Herr Sebert, hallo Herr Sebert erstmal, grüß Sie.
Hallo.
Der Herr Sebert ist außergewöhnlicherweise der erste Studiogast, der jetzt mitsamt heute Abend zum dritten Mal bei uns ist. Ich hoffe, ihr verbringt auch zum dritten Mal eine interessante Stunde mit dem Herrn Sebert und unserer Sendung. Ihr könnt bei der Sendung natürlich auch selbst mitmachen. Zum einen habt ihr das vorab schon getan, indem ihr uns viele Fragen gestellt habt, die wir an den Herrn Sebert weiterreichen. Ihr könnt aber auch anrufen und Herrn Sebert direkt telefonisch eure Fragen stellen. Und zwar unter der 0621 für Mannheim 33 93 98 0101. Da landet ihr hier direkt bei uns im Studio und könnt eure Fragen an Herrn Sebert direkt loswerden. Gut, die Einleitung, wie fast immer. Dasch, hast du wie fast immer die erste Frage vorbereitet?
Ja, natürlich, wie immer die erste Frage. Herr Sebert, es ist relativ schwierig, mit Ihnen Termin auszumachen. Wir haben ein paar Mal telefoniert und jedes Mal sind Sie irgendwie unterwegs und im Auftrag des SV Waldhof. Da würde mich mal interessieren, wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag beim SV Waldhof, für den SV Waldhof aus?
Ja, es ist ja bekannt, dass wir, nachdem wir aufgestiegen sind, die Mannschaft ein paar neue Leute braucht, dass wir uns verstärken wollen, logischerweise. Und dann ging es natürlich dann nach dem letzten Spiel gegen Ilatissen, ging es darum, schnellstmöglich taugliche Regionalliga-Mannschaft zusammenzustellen. Und das nimmt halt schon Zeit in Anspruch. Aber wir haben schon vorher geplant, bevor das klar war, dass wir aufsteigen, denn wir haben alle Verträge, sage ich mal, für die Oberliga und für die Regionalliga zum Teil abgeschlossen. Und jetzt ist es ein bisschen ruhiger, logischerweise. Die Personalplanungen sind abgeschlossen. Und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Und deshalb habe ich mir auch die Zeit genommen, hier bei euch zu erscheinen heute.
Das freut uns ganz besonders. Wir merken auch, dass Sie eigentlich immer bereit sind, und mit uns zusammenzuarbeiten. Deshalb wundert es mich trotzdem. Ich frage mich dann immer, wie bei allen unseren Studiogästen, wo bleibt denn das Familienleben? Was sagt denn immer die Frau dazu?
Ja, die Familie ist ja verhältnismäßig klein bei uns. Der Sohn ist... Der ist aus dem Haus schon ewig fast, sage ich mal. Und,
die Frau ist auch infiziert.
Meine Frau, die ist praktisch investiert. Fußball schon immer, als ich aktiv war noch zu meiner Zeit oder als ich Trainer war bei anderen Vereinen. Die lebt mit, die ist mit dabei und ist verpasst auch kein Heimspiel. Genauso wie die Frau vom Rainer Hollisch. Und wir sind auch ein bisschen befreundet. Und da gibt es, sage ich mal, in der Richtung überhaupt keine Probleme.
Wie viele Stunden verbringen Sie für den SV Waldhof?
Ja, jetzt im Moment ist es wieder etwas weniger, aber ich sage schon einmal, zu der Zeit, als der Kader noch nicht feststand, war es schon von morgens bis abends spät.
Da würde ich ganz gerne eine Frage vom Pusterblume bringen, die er eigentlich nicht bringen wollte, aber indirekt hat er sich schon gestellt. Werden Sie mittlerweile richtig bezahlt oder ist es immer noch die Aufwandsentschädigung?
Ja, Aufwandsentschädigung hat sich ein bisschen geändert. Ich habe jetzt mittlerweile auch viel mehr Zeitaufwand, aber es ist alles noch in dem Bereich, wo der Waldhof sagt, okay, das können wir, ich sage es jetzt mal überzogen, locker bezahlen.
Hört sich auch langsam so, oder? Dafür, dass Sie doch jetzt seit langer Zeit...
Ja, es ist auch bekannt, als ich angefangen habe, vor 2,5 Jahren war es, glaube ich, habe ich schon eine Zeit lang das Ganze gemacht, ohne jeden Euro. Und dann gab es halt Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten oder was da mit dran krank war, Telefonkosten. Jetzt ist es, da brauchen wir kein Geheimnis draus machen, es ist ein bisschen mehr, aber alles noch im Rahmen, sage ich mal, wo für den Verein, sage ich mal, vertretbar ist.
Alles noch im Rahmen des Etats?
Ganz genau.
Gut, ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, die letzte Saison, der Saisonverlauf war ziemlich spannend, auch dramatisch. Wie war Ihre persönliche Einschätzung, Ihr Gefühl?
Ja, ich sage es mal, bevor wir in die Oberliga-Saison reingegangen sind, wir hatten ja bekannterweise bei null angefangen. Das war ja fast noch weniger wie null. Nicht? Ohne Mannschaft, ohne Trainer, es war nichts da. Und meine Meinung war damals schon, wenn wir schon in der Oberliga spielen, dann müssen wir uns irgendwo eine Mannschaft zusammenstellen, von der Spielstärke her, die in der Oberliga vielleicht im oberen Drittel mitspielen kann. Und dann war ich der Meinung, dann haben wir auch die Zuschauer, die wir brauchen in der Oberliga, um einigermaßen überleben zu können. Und dass sich das Ganze dann so entwickelt hat, gut, wir waren ja direkt nach der Winterpause, waren wir ja, ich sag's jetzt mal ganz krass überzogen, mausetot, mit dem Heimspiel gegen Balingen, wo wir 2-1 verloren haben und dann noch das Pokalspiel bekannterweise beim VfL verloren. Und dann haben wir uns natürlich schon mal die Mannschaft zur Brust genommen, der Rainer Hollisch und ich, insbesondere ich, bin dann, was normalerweise nicht meine Art ist, wirklich etwas lauter geworden und etwas direkter. Und dann ging es natürlich nur darum, okay, alles zu mobilisieren, dass wenn Nöttingen zu uns kommt, dass wir vielleicht noch einmal auf 5-6 Punkte drankommen, dass wir vielleicht ein paar Zuschauer haben. Das war das ganze Vorhaben. Und das nächste Spiel dann, ist ja auch bekannt, war dann in Kirchheim. Da lagen wir bis 20 Minuten vor Schluss 2-0 zurück. Wenn das in die Hose gegangen wäre, dann wäre es erledigt gewesen. Und dann haben wir das Spiel gedreht, in den letzten 20 Minuten 4-2 gewonnen. Und das war dann der Knackpunkt letztendlich. Dann haben wir, glaube ich, noch zweimal unentschieden gespielt. Das war zu Hause gegen Villingen.
In Kehl.
Und in Kehl 1-1. Und alles andere haben wir gewonnen. Vielleicht sind dann die Nöttinger ein bisschen nervös geworden, weil die auch mitgerechnet haben. Das kann doch nicht sein. Vielleicht brechen die auch mal irgendwann noch einmal ein. Nicht? Aber wir haben da durchgezogen. Und jeder Punkt, der wir da näher dran gekommen sind, sind die vielleicht ein bisschen unruhiger geworden. Nicht? Und wie das dann im Endeffekt gelaufen ist, also es ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber das war schon traumhaft. Nicht? Und wenn einer das gesagt hätte, dass sich jetzt alles so entwickelt, dann ist es dann irgendwo langt einmal in den Kopf, das kann nicht sein.
Sie haben.
Denn das sollte ja das noch zum Abschluss, das war wirklich wie ein Traum, es hat alles gepasst. Wir spielen in Reutlingen, gewinnen 1-0, das vorletzte Spiel, wir waren noch kein einziges Mal Erster. Und die verlieren in Balingen.
4-1 oder sowas?
Ja, 4-1, glaube ich. Und dann haben wir das im letzten Spiel, sind wir Erster, haben wir das in der Hand, spiele gegen Illertissen und dann haben wir bald 20.000 Zuschauer. Nicht? Aber wir haben auch schon einmal ein paar, zwei, drei Spieltage zuvor, haben wir in Normandia Gmünd 3-0 gewonnen. Die liegen 3-0 und 4-1 zurück in Neckar-Elz und gewinnen 5-4. Nicht? Da waren wir waren auch geschockt. Aber wir haben gesagt, okay, wir gucken, dass wir unser Spiel gewinnen und dann hoffen wir, dass die vielleicht, und so ist es gekommen.
Sie haben es angedeutet zwischendrin, zur Winterpause waren wir in einem absoluten Tief, noch tiefer waren wir zu Beginn der Saison. Sie haben ja einen Kader zusammengestellt aus fast komplett neuen Spielern, einzig und allein Eduard Hartmann war übrig und Hans Kjaj, der aber eher aus der zweiten Mannschaft damals kam. Das waren die beiden Spieler, die da waren, ansonsten haben sie eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt, dann ist es doch wahrscheinlich noch ein tolleres Gefühl, wenn man aus so einer Grundsituation heraus dann so einen Erfolg am Ende landet.
Das haben dann letztendlich auch die Leute ein bisschen honoriert. Die haben ja gesehen, wir haben bei null angefangen, ohne jeden Spieler praktisch. Und ich habe ja auch gewusst, was in der Oberliga von der Leistung her verlangt wird. Und das habe ich auch damals mit unseren Leuten so besprochen. Wir müssen ganz einfach versuchen, da geht kein Weg dran vorbei, obwohl es finanziell sehr schwer war. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir müssen eine Oberliga-taugliche Mannschaft in die Beine stellen, die nicht irgendwo in der Mitte oder Klassenerhalt. Wir müssen gucken, dass wir im oberen Drittel mitspielen können und dann haben wir auch einigermaßen Zuschauer. Und es ist halt dann letztendlich, Gott sei Dank, alles so gekommen, wie wir uns das einigermaßen vorgestellt haben.
Ja, ich glaube, zur letzten Saison, magst du noch zur letzten Saison was sagen?
Ja, ich würde schon noch gerne was sagen. Und zwar, ich habe so am Rande ein bisschen mitgekriegt, dass die eine Mannschaft mal die andere Mannschaft so ein bisschen versucht, mit Prämien zu motivieren, um gegen uns oder so auch ein bisschen mehr Leistung zu bringen oder sich ein bisschen anzustrengen. Und ich war da doch ein bisschen irritiert, dass das, sag ich mal, in der Oberliga so läuft. Ist das üblich? Ist das nur in der Oberliga so? Oder ist das auch? Oder wissen Sie gar nicht, wovon ich rede?
Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
Ja, das sieht aber gar nicht so aus.
Nö, also
leichtes Grinsen. So.
Ja, es sind ja immer so Dinge, stehen da im Raum. Ne, die
also ich will jetzt mal sagen, das spielt das Durlach-Spiel. Als Durlach gegen, als Nötting gegen Durlach ja. Spielt da haben die, was weiß ich, 9-0 oder
9-1.
So. 9-1.
Ich sage es mal.
Da habe ich mir schon gedacht.
Wir haben uns zwar etwas schwer getan gegen Durlach zu Hause, haben aber auch 5 Tore gemacht. Und wenn wir auch näher in unsere Tormöglichkeiten genutzt hätten, in dem Spiel gegen Durlach, hätten die gegen uns auch 9 kriegen können. Ne? Und die andere Seite, sage ich schon mal, ich habe das alles im Nachhinein so ein bisschen erfahren, die haben finanzielle Probleme gehabt. Die wollten ja in dem Spiel gegen Nöttingen die Durlacher gar nicht antreten, weil sie schon 2-3 Monate kein Geld bekommen haben. Habe es aber dann trotzdem gemacht. Dann habe ich, glaube ich, 12 oder 13 Spieler dabei gehabt. Und so ist es halt dann gelaufen. Und Nöttingen, das ist außer Frage, das ist eine Top-Mannschaft in der Oberliga. Und da kannst, wenn es da mal ins Laufen kommt, dann kannst du schon mal 7, 8, 9 geben, logischerweise.
Okay, lassen wir das so stehen. Ich versetze mich jetzt in Ihre Lage, Herr Siebert. Sagen wir mal so, es ist Mai diesen Jahres gewesen und Sie müssen sich langsam mit der Kaderzusammenstellung für die nächste Saison beschäftigen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir jetzt tatsächlich in der Oberliga oder in die Regionalliga aufsteigen. Nach welchen Kriterien planen Sie denn dann Ihre Kaderzusammenstellung? Wie setzen Sie sich da hin und überlegen, welche Positionen brauchen wir?
Ich habe es ja vorhin angeschnitten. Wenn wir noch einmal ein Jahr in der Oberliga hätte spielen müssen, dann hätte ich mir auch annähernd fast eine Regionalliga gebraucht, um dann eventuell ein Jahr später definitiv aufzusteigen. Und wir haben zweigleisig geplant, wir haben Oberliga geplant und haben uns dann noch die ein oder andere Position offen gelassen, wenn es dann wirklich in der Regionalliga weitergeht, dass man dann sagt, okay, man holt definitiv noch zwei, drei Spieler dazu, die absolut Regionalliga tauglich sind. Und von der Hysterie sind wir einfach sich gut gefahren. Wir haben gute Leute gekriegt, weil wir früh angefangen haben mit der Planung und haben dann in der Endphase noch zwei, drei Positionen frei gehabt, wo wir den einen oder anderen noch getestet haben. Und jetzt ist der Bereich abgeschlossen und ich kann ohne Übertreibung zu sagen, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben eine fußballerisch gute Mannschaft, wir haben eine fleißige Mannschaft. Und was ich jetzt in den vier Wochen oder fünf Wochen Vorbereitung so im Training und drumherum mitbekommen habe, die passen auch, sage ich mal, charakterlich sehr gut zusammen.
Das würde ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen genauer wissen. Welche Eigenschaften muss denn ein Spieler haben, um bei Ihnen in das Raster zu passen?
Gut, in der Regel ist es ja so, ich kenne viele Spieler und wenn ich einen Spieler kenne und dann brauche ich ihn ja gar nicht irgendwo, da brauche ich mich erkundigen, um ihn einschätzen zu können. Und wenn ich jetzt an einem Spieler dran bin und er kommt zu uns und ich kenne den weniger, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über Kontakte, über Beziehungen, vielleicht mal einen anderen Manager anzurufen oder mal einen anderen Trainer anzurufen. Oder mal lasse ich den Spieler mal kommen, dann kann der und mit seinem Berater, die haben die Allberater heute, das ist ganz einfach so. Und dann kann sich der Rainer Hollisch dazusetzen, dann bin ich dabei und dann kann man sich mal irgendwo eine Stunde unterhalten und dann kann man sich vielleicht ein bisschen ein Bild machen von demjenigen Spieler. Und es gibt auch Fälle, wo man es genauso gemacht hat, wo man dann gesagt hat, okay, dann haben wir auf Deutsch gesagt, anschließend mal die Arschkarte gezogen. Das gibt's auch. Aber da haben wir... das wollen wir mal im Raum stehen lassen. Vom Grundsatz her haben wir da letztes Jahr viel Glück gehabt. Haben wir auch zu der Zeit, wo der Walter Brandt bei uns war, sehr gutes Händchen gehabt. Und jetzt macht es sich das Ganze auch einen sehr guten Eindruck.
Ist das so jetzt der Wunschkader im Moment?
Wunschkader, Wunsch.
Also für die Verhältnisse.
Wünsche hätte man natürlich noch andere, klar.
Ja,
logisch.
Ja, für die
aber jetzt für unsere Verhältnisse, Regionalliga-Mannschaft und glaube ich, sind wir ordentlich aufgestellt mit, wie gesagt, vielen jungen Spielern. Wir haben 9 Spieler, glaube ich, oder 10, ich weiß gar nicht genau. Die sind U23. Und die ältesten Spieler, die beiden, ist der Thomas Scheuring, den wir von Aalen geholt haben. Und dann.
Michael Lutz.
Den Torwart, der Michael Lutz. Der ist auch 29. Und alles andere ist dann mit dem Jürgen Krause und dem Dennis Geiger, die sind so Mitte 20. Also wir haben da ganz gute Mischung. Aber überwiegend die Mehrheit bei uns haben die jüngeren Leute.
Ja, ich habe es mal durchgerechnet vorab. 23,7 Jahre ist das Durchschnittsalter der Mannschaft.
Ja.
Der Benjamin ist der aus unserer A-Jugend gewechselte Oliver Schmidt mit 18 Jahren.
Genau.
Ich würde ganz gerne in dem Zusammenhang noch die zweitletzte Frage vom Pusteblume nehmen. Ach, die erste war ja indirekt. Also es ist die erste direkte. Und zwar schreibt er, dass er ein Interview von Ihnen gelesen hat oder sowas in der Art. Und da hätten Sie also gesagt, dass der Stamm der Aufstiegsmannschaft nur punktuell verstärkt werden soll. Und jetzt ist es doch so gekommen, dass relativ viele Positionen verstärkt wurden. Und er würde ganz gerne wissen, was der Grund dafür wäre und ob wir ein neues Ziel haben, das keiner so richtig aussprechen will. Können Sie ihm überhaupt zustimmen so?
Ja, gut, dem muss ich ja zustimmen, weil es ja stimmt. Wir haben nicht punktuell verstärkt, wir haben 10 neue Leute zubekommen. Und,
das war auch so geplant von Ihnen von Anfang an?
Nicht ganz so. Wir wollten uns schon verstärken, logischerweise. Aber dass es dann letztendlich 10 Leute geworden sind, da man wollte man anfassisch nicht. Wir wollten dann einen oder anderen mehr behalten. Der eine oder andere ist dann gegangen, weil es finanziell nicht gepasst hat. Da denke ich auch speziell an den Benny Waldiger. Den wollten wir auch hier behalten bei uns. Nicht? Und so gibt es noch den einen oder anderen Kandidat. Aber dann sind wir natürlich Aufstiege, logischerweise, Regionalliga. Und Sie werden sich jetzt halt irgendwo, Sie haben es so leicht angedeutet. Mittlerweile, wenn man so ins Umfeld hört, wenn man die Leute hört, die direkt so mit dem Waldhof zu tun haben, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir uns stabilisieren, wir wollen die Klasse halten. Ich glaube nicht, dass da die Leute mit zufrieden wären bei uns. Ne? Und der Präsident hat ja auch gesagt, wir wollen, bevor klar war, dass wir aufsteigen, wir wollen bei seinem anderen, wir wollen in den nächsten 5 Jahren in die dritte Liga. Und da war keiner mit gerechnet, dass wir dieses Jahr noch in die Regionalliga aufsteigen. Jetzt ist das alles ein bisschen vom Zeitraster her ein bisschen zusammengeschrumpft. Und ich sage jetzt einmal, und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken
das. Ja, was heißt das dann? Das heißt, dass wir
ja, jetzt... Ja, vielleicht sage ich mal, versuchen wir vielleicht in 3 Jahren jetzt in der dritten Liga zu sein. Ich weiß es nicht, aber das ist schon extrem schwer. Da brauchen wir gar nicht drüber uns zu unterhalten. Und von der Seite her haben wir dann gesagt, okay, wir wollen gucken, dass wir vielleicht, wenn wir in der Regionalliga spielen, keine so ganz schlechte Rolle spielen, wenn wir uns vielleicht bewegen, so Richtung oberes Drittel oder einstelliger Tabellenplatz oberes Drittel. Und dann brauchen wir halt den einen oder anderen vielleicht, der ein bisschen besser Fußball spielen kann, wie die, wo wir haben dann letztendlich.
In die gleiche Kerbe schlägt die Frage von Oliver Gott. Der möchte nämlich wissen, er stellt erstmal fest, wir befinden uns gerade noch auf dem Weg der finanziellen Konsolidierung. Wäre es da nicht möglich gewesen, mit einem ausgedünnteren und kostengünstigeren Kader erstmal anzutreten? Nicht, dass er keinen erfolgreichen Fußball sehen will oder attraktiven, aber da es vermutlich keine Absteiger geben wird aus der Regionalliga, wäre es nicht sinnvoller gewesen, da erstmal die finanzielle Konsolidierung vorne anzusetzen?
Die steht immer nach wie vor vorne an, logischerweise, aber ich bin der Meinung, auch das Umfeld bei uns, die Zuschauer bei uns, die Fans bei uns, die sind in der letzten Zeit so gebeutelt worden, auf Deutsch gesagt. Und jetzt zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Regionalliga, nächstes Jahr kann keiner absteigen, mal gucken mal, dass wir irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln oder irgendwo was in der Richtung. Wir wissen, in der Regionalliga, da gibt es 3, 4 Mannschaften, das ist Stuttgarter Kickers, das ist Hessen Kassel, das sind die Bayern Amateure, ne, und. Wenn wir auch nähern vielleicht an die drankommen, man weiß es ja nicht. Wir haben jetzt auch dieses Jahr nicht gerechnet, dass wir noch einmal irgendwo drankommen in der Oberliga an die Spitze. Und wenn wir da irgendwo spielen können im oberen Drittel, und dann ist es auch für unsere Leute interessant. Und ich sage es jetzt einmal, wir werden mit Sicherheit keine Zielsetzung ausgeben. Sagen wir, wollen Dritter waren oder wollen Neunter oder Achter. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Und wenn wir irgendwo das auf die Beine stellen können, wenn wir es fertig bringen, dass wir im oberen Drittel spielen können. Und dann ist das, sage ich schon mal, für uns hier, für die Region, für unsere Zuschauer, Fans und alles, was damit dranhängt, wäre das eine tolle Geschichte.
Ich habe auch nichts gegen die Plätze 1 bis 3. Also nicht, dass es so wäre. Die Frage vom Lenny passt ganz gut. Sie haben eben schon angedeutet, Ihre sportliche Einschätzung. Wer sind die Favoriten in unserer Liga?
Ja, ich habe mich vor, glaube ich, 4 Wochen mal mit dem Güter Buchwald unterhalten. Der hat sich ein Spiel angeguckt in Mannheim, am VfL Mannheim. So Aufstiegsspiel war das gegen Ravensburg. Und ich habe es auch jetzt wieder gelesen in der Fachpresse. Die wollen absolut aufsteigen. Und dann nehmen wir mal Hessen-Kassel mit dazu, die letztes Jahr ganz lange mit vorne dabei waren, sind dann ein bisschen abgebrochen gegen das Ende hin. Und dann Bayern-Amateure, weiß man nicht, was da auf die andere Mannschaft drauf zukommt. Und die Zweiermannschaften, die sind vom Grundsatz her alles schwierig einzuschätzen. Ich bin der Meinung, man muss jetzt mal gucken, mal die ersten 4, 5, 6 Spiele vorbeigehen lassen. Und dann kann man auch die Gegner ein bisschen besser einschätzen. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, das ist möglich oder das andere ist möglich.
Passt ja eigentlich auch gerade an die zweite Frage von Lenny dazu. Wenn es denn zur Winterpause mit einem Tabellenplatz sehr weit oben klappen sollte und der Aufstieg möglich wäre, gäbe es da noch Spielraum für Verstärkung?
Im Moment, sage ich mal, gibt es keinen Spielraum. Aber die gleiche Situation haben wir letztes Jahr ja auch gehabt. Und das habe ich auch in den letzten Wochen immer wieder mal angedeutet oder habe es erzählt. Wenn wir im Winter letztes Jahr den Grujicic nicht verpflichtet hätten, hätte den Daniel Reuter nicht verpflichtet, mit den Verletzungen vom Dautai, mit der Verletzung vom Giasula, mit der Knieoperation, wir wären mit Sicherheit nicht aufgestiegen. Hm. Und da hat es ja auch wieder, es gibt, wissen Sie ja auch, es gibt Reule, Pro und Contra, nicht? Aber ich habe gesagt, okay, ich bin da überzeugt, den brauchen wir irgendwann noch in der Rückrunde. Und ich sage es noch einmal, wenn wir die Beine nicht gehabt hätten, wir hätten das nicht gepackt, aufgrund unserer personellen Situation mit unseren verletzten Spielern dann. Also, und wenn das so kommen sollte, das wäre natürlich sensationell, wenn wir irgendwo im Winter sagen könnten, oh, wir haben hier noch Möglichkeiten vielleicht ganz oben dran zu kommen. Und dann glaube ich schon, dass das Präsidium mit sich reden lässt und dass da irgendwo vielleicht personell dann im Winter vielleicht noch was verändert werden kann.
Apropos dann Möglichkeiten, sage ich mal, weil es war ja, hat man gehört, auch jetzt nicht unbedingt sicher, ob man den neuen Stürmer, den Rabihu, finanzieren kann. Wie hat das noch geklappt?
Ja, man natürlich, klar, das war, wir haben nie gesagt, das klappt nicht, aber es war, finanziell war es ein bisschen schwierig. Und das habe ich vorhin auch schon angedeutet, da hat extern jemand mitgeholfen und dann haben wir das über die Bühne gekriegt. Nicht? Aber wir haben auch, wie gesagt, wir haben auch einen Spieler mehr im Kader, wie wir normalerweise auch wollten.
Jetzt sind es 23, ist jetzt die Kaderplanung aber erstmal abgeschlossen.
Kaderplanung ist also absolut abgeschlossen.
Okay, ich will nochmal kurz auf Rabihu zurückkommen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Etat, soweit Sie es jetzt beurteilen können, nicht überschritten worden, sondern die Finanzierung ist eigentlich gedeckt durch
also die Ja, wir haben den Etat, sage ich mal, jetzt halt mit der Planerkartung, der Kaderplanung war um... ich weiß es gar nicht genau, 3% oder 3,5%
überschritten.
Über dem normalen Bereich. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, wir haben ja einen Aufsichtsrat, ne, wo schon, sage ich mal, namhafte Leute drin sind. Und wenn halt irgendwo was über den normalen Etat rausgeht oder wenn es irgendwo was Finanzielles gibt, dann müssen die halt ihren Haken dran machen. Ne? Also, aber ich sage es jetzt noch einmal, es ist alles bei uns im grünen Bereich.
Gut, ich glaube, das war ein deutlicher Hinweis an unseren Aufsichtsrat. Ich hoffe, Sie hören auch zu. Der Aufsichtsrat soll seine Aufsicht auch wahrnehmen. Herr Sebert schmunzelt vor sich hin.
Ja, das ich meine es ernst. Das machen, Sebert, das machen die mit Sicherheit, logisch. Ist auch richtig so. Ja, dann brauchen wir keinen Aufsichtsrat.
Ich meine es ganz genau. Ernst. Ist mir sehr wichtig. Was mich auch interessieren würde, wie kamen Sie denn jetzt zu dem Spieler Rabihu? Der ist ja jetzt nicht gerade so auf dem Markt bei uns.
Sie wissen ja... Es war in der Oberliga schon ein bisschen problematisch, aber es war kein Tag später, wie wir in der Regionalliga waren. Da hätte ich auch mal am Fax zu Hause sitzen bleiben können. Ständig sind die Spieler Angebote. Das können Sie sich nicht vorstellen. E-Mails und Faxe und Geschäftsstelle. Und das ist Wahnsinn, was sie da alles Angebote kriegen und was alles, sage ich mal, sensationelle Spieler sind. Die haben Spielerangebote. Da haben die ja gesagt, die können alle, die sind schnell, die können Tore machen, die sind kopfballstark. Da habe ich gesagt, ja, warum bietet es denn bei uns? Aber da muss doch normalerweise in die Nationalmannschaft spielen dann. Ne? Aber es ist Wahnsinn. Sie kriegen, wir haben schon unsere Vorstellungen und die meisten kennen wir auch, aber ansonsten kriegen sie Spielerangebote aus.
Ganz Welt wahrscheinlich.
Deutschland, Ausland, überall her.
Also gut, Rabihu auch.
Und dann haben wir dann Angebote gekriegt, okay.
Und dann haben sie gedacht?
Dann haben wir müssen dann mal kommen, das ist das Beste dann. Ne? Es gibt ja Spieler, die wären Angebote, wenn ich dann sage, ja, komm schon mal. Das ist ja
kein. Ja, nach was für ein Kriterium haben sie die dann ausgewählt? Ich meine, kriegen sie jetzt andauernd
einer? Die sagen dann, okay, die hören dann oder lesen dann, die suchen einen Abwehrspieler, die suchen einen linken Verteidiger, die suchen einen Mittelstürmer. Dann stand ja drin noch, wir suchen noch einen Stürmer, einen guten, das hat ja schon gereicht. Und so sind wir an den Amadur rankommen. Und dann der hat den Berater und habe gesagt, okay, der muss mal nicht, den kennen wir nicht, der muss mal hierher, der muss mal ein paar Tage mittrainieren, vielleicht sollte man auch mal mit Testspielgenehmigung das eine oder andere Testspiel mitmachen. Und so sind wir da an den Amadur rankommen. Da hat einen guten Eindruck gemacht im Training, in den Spielen, wo er mitgemacht hat dann. Und ich sage es jetzt mal, sportlich ist es in Ordnung, aber gerade beim Amadou, das passt auch im Großen und Ganzen in den finanziellen Rahmen.
Ich habe ihn bei der Spielervorstellung von bei Pro Waldhof erlebt und da hat er eigentlich kein Deutsch gesprochen. Das wundert mich ein bisschen, er hat ja schließlich 8 Jahre in Österreich.
Der spricht Deutsch.
Na, dann hat er sich
der spricht Deutsch.
Hat er sich nicht getraut vielleicht?
Ja, ich habe gesagt, morgen wieder hol dich jemand ab, du musst eine Wohnung anschauen. Viertel vor 12, verstehst du das? Sagt er, ja, drei Viertel 12. Der spricht also Deutsch. Da war ja lange Jahre in Österreich.
Ja, wir haben uns auch gewundert, weil der...
österreichischer Pass, mit dem können sie sich Deutsch
noch halten. Das überrascht mich jetzt wirklich, weil er hat nämlich im Prinzip sich übersetzen lassen vom Kakoko auf Französisch.
Na, das bin ich jetzt... Das verstehe ich auch nicht, wirklich nicht.
Ah, das ist interessant.
Er spricht Deutsch.
Er hat sich wahrscheinlich nicht, also er hat die ersten zwei Sätze hat er auf Deutsch gesagt, dann hat er sich wahrscheinlich
nicht also getraut. Der war auch jetzt halt im Training oder wenn irgendwo was ist, wenn Besprechung ist, der Rainer Hollisch, der Trainer, fragt ja immer, Amadou, hast du verstanden? Ja. Also wenn der jetzt hier sitzen würde,
vielleicht lag's am
dann mit dem würde sich...
Okay.
Von der Halle können. Der spricht also Deutsch. Vielleicht war er an dem Tag zu faul oder an dem Abend, ich weiß es nicht.
Okay. Laut unserer Informationen hieß es, dass Ken Asaeda und Patrick Bauder, ach, das ist übrigens die Frage von Marc, ebenfalls ganz gern zum Waldhof zurückgekommen wären, aber der Waldhof kein Interesse, das heißt wahrscheinlich Sie dann, kein Interesse gehabt hätten. Stimmt das so? Falls ja?
Stimmt nicht so. Stimmt. Bis auf den heutigen Tag hier habe ich von dem... Patrick Bauder überhaupt nichts gehört.
Wie also, war das eigentlich mit dem Patrick Bauder? Wieso ist der nicht bei uns geblieben damals? Ich meine,
ja, spielt bei Wolfsburg. Wir wollten dann noch drei, vier andere Jungen wollten wir absolut hier halten bei uns in der Oberliga. Da gehört jetzt der Norbert Kirchner auch dazu, der jetzt mittlerweile zum VfB gegangen ist. Aber die sagen dann, okay, die wollen halt nicht in der Oberliga spielen, die wollen in die Regionalliga. Und Regionalliga haben halt nicht bieten können. Ist halt, wir hätten gerne behalten, denn Patrick, das ist also ein Spieler, wo mir persönlich auch sehr gut gefallen hat. Ne? Das ist ein Straßenfußballer, wie man so schön sagt. Ne? Und wohnt hier alles, die Eltern waren im Verein zum Teil integriert. Ne? Und das hat man sich schon mal so ein bisschen leid getan, dass der gegangen ist. Ne? Aber jetzt, nachdem er in Wolfsburg war, da hat er kaum gespielt. Ne? Ich habe ihn ab und zu mal auf dem Waldhof gesehen und habe gesagt, und Patrick, wie sieht es aus, warum spielst du nicht da, verletzt und das und sel. Aber jetzt, dass er zurück will, also bis auf den heutigen Tag habe ich von dem Patrick Bauder oder von Sambarada irgendwas gehört, dass der auf der Waldhof zurück will.
Mit Ken Asaeda gab es dann auch keinen Kontakt.
Und Asaeda war ich, muss ich sagen, ein Jahr vorher mal dran gewesen, als der Walter Brat bei uns war. Und das war aber finanziell nicht machbar für uns.
Okay, da
hat sich jetzt zerschlagen.
Dann gibt es noch die Nachfrage, ebenfalls ein ehemaliger Spieler. Die Frage kommt ebenfalls von Marc. Stimmt es, dass Christopher Geng bereits auf dem Weg zur Vertragsunterschrift nach Mannheim war und dass Sie ihm dann telefonisch auf dem Weg mitgegeben haben, dass er doch nicht kommen braucht?
Nee, das habe ich. Das ist ja das. Die Spieler, die lassen alles über ihr Berater abwickeln. Und dem Christopher Geng sein Berater ist der Mauri, der Gaudino.
Echt?
Ja. Und wir waren in Kontakt und das war ein Thema, dass er eventuell zurückkommt. Und dann hat sich die Situation, die Geschichte ergeben mit dem Michael Lutz von Ingolstadt. Und es mag sich jetzt zwar ein bisschen komisch anhören, aber der Michael Lutz ist für uns als Torwart der günstigere.
Und dann im Verhältnis zum Geng oder zum Adolf?
Jetzt. Zum Geng, zum Geng. Und... es geht natürlich ganz einfach dahingehend, das ist alles ein bisschen so irgendwo, der Manager von Ingolstadt, der Harald Gettner, der war Spieler bei mir in Regensburg, als ich da Trainer war. Und so ist der Kontakt irgendwo, dann hat er mal angerufen, hör mal zu, ich habe gelesen, ihr braucht noch einen Torhüter. Habe ich gesagt, ja, wir haben einen, der hat einen Vertrag, der Rainer Adolf, und wir suchen einen gleichwertigen, guten. Ich bin in Kontakt mit jemandem und das war der Christopher Geng. Und dann hat sich das ergeben mit dem Rainer Adolf. Der Rainer Adolf hat in Ingolstadt in der dritten Liga gespielt, hat in der zweiten Liga gespielt. Der Michael Lutz. Und der hat einen laufenden Vertrag gehabt in Ingolstadt. Der hat bei denen eine riesige Abfindung gekriegt. Und ich sage es noch einmal, der passt bei uns mehr wie ins Gehaltsgefüge. Und den Rest hat Ingolstadt übernommen.
Okay.
Sonst hätte man den uns überhaupt, sage ich mal, nicht leisten können.
Sprich,
das war praktisch, sage ich mal, ein Glücksfall für uns, dass die dann irgendwo, ne, ein anderer Verein, wenn das ein anderer Verein gewesen wäre wie Ingolstadt, die sagen, ne, okay, du gehst den Waldhof, die können das und das nur bezahlen, wir zahlen den Rest. Aber vom Grundsatz her ist es so.
Das heißt aber, dass nicht die sportliche Qualität im Endeffekt der auch entscheidende Funke war, sondern...
Doch, auch die sportliche Qualität. Wenn das jetzt ein Torhüter gewesen wäre, wo, sage ich mal, nichts nachzuweisen hat oder wo nicht gespielt hat, im anderen Verein, der hat nachweislich, der ist mit denen aufgestiegen, der war Stammtorhüter bei denen in der dritten Liga, absolut, und ist dann von dem jetzigen, ist er halt verdrängt worden, war dann die Nummer 2, dann habe ich den Torhüter von Hoffenheim geholt noch, und dann wäre es der dritte gewesen, Und dann habe ich gesagt, okay, habe mit ihm geredet und löse den Vertrag auf und gebe eine Abfindung. Und wenn du einen Verein findest und dann sagst du uns, wer das ist, und dann können wir uns irgendwo einigen, mit Sicherheit, dass du da irgendwo eventuell spielen kannst. Denn sportlich, sage ich mal, ist das absolut ist gar keine Frage, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen den Michael Lutz.
Ich möchte noch ganz kurz zu Christopher Geng was sagen. Ist es denn dann so gewesen, dass sie sich nahezu einig waren irgendwie? Oder?
Ja, sie wissen immer, wie das ist mit einem Berater. Ne? Die sagen dann, ja, okay, das klappt, das machen wir. Und über das andere können wir dann reden, wenn ich wieder in Deutschland bin. Der Mario war gerade weg gewesen. Und ich habe aber den Mauri, sage ich mal, das war eine ganz normale Abwicklung. Als wir uns dann entschieden haben, es ging nur noch Christopher Geng oder Michael Lutz. Dann haben wir abgewägt, finanziell und Leistung. Der Christopher Geng hat ja in Leipzig war, war ja auch gestammt wieder. Dann haben wir abgewogen, finanziell, sportlich. Und dann sind wir gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass wir uns für den Michael Lutz entscheiden. Dann habe ich am gleichen Tag noch den Mauri angerufen. Der Mauri hat zu, wir haben uns andersweitig entschieden und hat bedankt und dann war's, der ist fertig.
Christopher Geng hat inzwischen unterschrieben in der Oberliga Nordost bei Türkiyemspor Berlin.
Bitte.
Passt.
Ja, also das wäre schon ein Kandidat gewesen für uns. Ne? Ja. Aber wir haben uns für die Lesung jetzt entschieden. Und
okay, wenn wir jetzt beim Michael Lutz sind, Sie haben das mit dem Herr Hollig, denke ich mal, alles entschieden?
Also,
weil Sie sagen, wir haben uns entschieden.
Ja, also klar, logisch. Ich bin sportlicher Leiter, der Reinhold ist der Trainer. Wenn ich sage, okay, wir holen den Michael Lutz und der Rainer Hollig sagt, nein, den will ich nicht, dann holen wir nicht.
Okay.
Nicht? Sportlich, wer zu uns kommt, wer bei uns spielt, wer unter der ersten Elf ist, entscheidet alles, sagt im Endeffekt der Rainer Hollig. Wenn der Rainer Hollig unbedingt einen Spieler will und ich bin nicht so irgendwo auf der gleichen Wellenlänge, dann tun wir uns irgendwo gemeinsam arrangieren und dann, wenn der Rainer Hollig unbedingt einen Spieler will, und dann kommt er auch hierher. Aber es kommen kein Spieler her, wo ich will, und der Rainer Hollig will nicht.
Okay.
Das passiert nicht.
Und jetzt mal dann zur Situation, in der sich jetzt der Hollig befindet. Sie haben den Herrn Lutz geholt, auch mit ziemlich Nachschlag von Ingolstadt. Das heißt, er hat auf was verzichtet. Und jetzt, wie schätzen Sie persönlich, das ist die Frage vom Lenny übrigens, wie schätzen Sie persönlich das Rennen ein zwischen Herrn Lutz und Herrn Adolf?
Also ich will jetzt, sage ich mal, ob das jetzt zum Spieler geht oder ob jetzt die Torhüter im Moment angesprochen werden. Ich will doch vom Grundsatz her, am Rainer Hollig, wir haben ja am Wochenende das erste Spiel, in keiner Weise vorgreifen. Aber im Moment ist es so, wir tun uns austauschen jeden Tag, im Moment ist es so, dass sehr wahrscheinlich der Rainer Adolf die Nase vorn hat.
Das ist so ähnlich, hat er es auch angedeutet bei Pro Waldhof, als er gesagt hat, der, wo er am Dienstag spielt.
Also habe ich ja, wobei Michael Lutz verletzt war.
Er war nicht im Kader, der war verletzt gestern, da war der Dennis Tanieri von der U23 auf der Bank gesessen.
Machen die alles.
Aber ich sage jetzt einmal, wenn man jetzt einmal die Vorbereitungsspiele nimmt und du unterm Strich immer zusammenzähle, da hat der Rainer Adolf, sage ich mal, glücklichere Figur gemacht wie der Michael Lutz.
Okay.
Und, aber wie gesagt, wir haben mit Sicherheit, wenn der jetzt im Moment da die Nase vorne hat, wir haben zwei wirklich absolut regionalliga-taugliche Torhüter. Und mir ist es lieb so, wenn dem einen was passiert, braucht man nicht sagen, ach gut, jetzt muss der rein, die sind beide absolut regionalliga-tauglich und das ist in Ordnung so.
Und die Variante, einen jüngeren Torwart zu holen und den zum Aufbauen, sagen wir mal, als zweiter Mann?
Ja, es ist ja so, wenn wir einen Jüngeren geholt hätten, der muss absolut von heute auf morgen muss auch ein Jüngerer in der Regionalliga spielen können. Es kann ja sein, dass dem Rainer Adolf was passiert, dann muss der sofort rein. Wir hätten auch uns das ganz einfach machen können, jetzt sagen wir, wir nehmen den Rainer Adolf und nehmen den Dennis Tanieri dazu, der aus der A-Jugend vor 2 Jahren rausgekommen ist, aus der U19 und hat jetzt ja in der U23 gespielt. Und der war gestern auf der Bank gesessen bei uns, als der Michael Lutz verletzt war. Und, aber wir wollten wirklich, dass da nicht irgendwo was anbrennt in der Richtung, wollten wir zwei, wie gesagt, Torhüter haben, die absolut in der Regionalliga spielen können und vielleicht auch etwas höher.
Meinen Sie, es reicht aus, mit zwei Torhütern in die Saison zu gehen oder wird der junge Mann aus der zweiten Mannschaft dann doch des Öfteren irgendwie mit zur ersten fahren müssen?
Ja, man darf nicht vergessen, wir haben ja auch jetzt in der Regionalliga haben wir die U23-Regelung. Man muss 5 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen haben, die unter 23 sind. Dann gibt es vielleicht irgendwann mal Härtefälle, dass man sagt, okay, der Torhüter, der im Moment die Nummer 2 ist, der muss halt mal in der U23 spielen, weil man einen U23-Spieler auf die Bank braucht. Dann müssen wir halt mal den zweiten Torhüter nehmen. Nicht? Ansonsten kommt es einfach selten vor, dass man zwei gute Torhüter hat und beide sind verletzt. Ne? Also okay. Das wäre schon bitter dann das Ende. Aber ich muss sagen, auch der Tangieri, der hat jetzt in der Vorbereitung, in dem einen oder anderen Training, Testspiel in der U23, hervorragende Leistung gebracht. Was halt den zwei, sage ich mal, was die zwei dem Dennis Tangieri voraus haben, die sind halt beide im Kopf größer. Ne?
Okay. Ich habe mir sagen lassen, der A-Jugend-Torhüter sei auch.
Okay, können wir jetzt mal die Torhüter-Diskussion abschließen, angesichts der Zeit, dass der Ivo sowieso in 10 Minuten schon wieder das Mikro zumacht. Den Kader haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich will mal die Frage vom Stuart aufgreifen, weil die mich auch ziemlich interessiert. Und zwar geht es hier um den Spieler Kakoko. Er würde ganz gerne wissen, wie kam der Kontakttransfer von Jani Kakoko zustande? Hat er sich selbst angeboten oder ist er dem Waldhof auch schon vorher ins Auge gesprungen?
Nein, das habe ich Ihnen ja vorhin gesagt oder angedeutet. Es ging auch über einen Berater. Der war dann mal 8 oder 10 Tage, glaube ich, bei Darmstadt 98 im Training und die haben sich nicht entscheiden können. Dann hat der Berater natürlich bei uns, hat auch gelesen, wir brauchen den einen oder anderen noch auf verschiedene Positionen. Also okay, dann lassen wir mal kommen, lassen wir mal mittrainieren. Und ich habe mich da schon ein bisschen vorher erkundigt gehabt schon, der hat die Bayern-Jugend durchgemacht, hat in Aalen gespielt, war kein Stammspieler, hat aber ein paar Spiele in der dritten Liga gemacht schon als junger Spieler. Und hat letztes Jahr in Wien-Wiesbaden in der U23 gespielt, in der Regionalliga bei denen. Und der ist 20 Jahre, den haben wir kommen lassen. Und der ist ein Riesenfußballer, ist schnell und. Aber der hat halt bei den Vereinen, wo er war, vielleicht war er zu jung, ich weiß es nicht, hat er halt den Durchbruch nicht geschafft. Und der hat bei uns einen hervorragenden Eindruck gemacht. Und aufgrund seiner Eindrücke im Training, da war ein paar Mal im Training gewesen bei uns, haben wir den sofort verpflichtet. Der ist 21, glaube ich, ist Deutscher, ne? Muss man auch dazu sagen noch.
Okay.
In Saarbrücken geboren, glaube ich.
Ganz genau. Sein Vater, ehemaliger Spieler, der ist normalerweise, ich weiß nicht, ob Kakoko, der hat in Saarbrücken gespielt, beim VfB Stuttgart gespielt. Dann haben wir noch Blödsinn gemacht jetzt, da waren wir im Training mit dabei. Habe ich gesagt, ich kenne sie, glaube ich, noch. Und er sagt, ja, im Jahr, glaube ich, der ist auch so um die 60 rum. Da habe ich natürlich Blödsinn gemacht. Gesagt, sie waren doch das, wo man gegen Saarbrücken, wo ich 3-mal den Ball durch die Beine gespielt habe. Und ein Theater gemacht und gelacht und gedacht. Also sein Vater hat schon ein bisschen was vorzuweisen. Und da muss halt jetzt langsam mal Gas geben, habe ich gesagt, zum Janik. Das halt doch hinkommt, wo dein Vater gespielt hat.
Okay. Stuart würde auch weiterhin gerne wissen, wer denn auf Sie den positivsten Eindruck in der Vorbereitung gemacht hat. Mit anderen Worten, wer ist der Gewinner der Vorbereitung Ihrer Ansicht nach?
Gut, ich sag jetzt einmal, ein guter Eindruck von seinem ganzen Auftreten her, wie er sich gibt, wie er sich bewegt, wie er, sage ich mal, auch jetzt schon nach den 3-4 Wochen Vorbereitung auf die jüngeren Spieler einwirkt, ist der Thomas Scheuring. Ne, der war ja absolut Stammspieler in Aalen gewesen. Ne, und aus irgendwelchen Gründen ist es auseinandergegangen. Und dann habe ich mich auch, weil ich den nur gekannt habe vom Namen her und dass er halt, wie viel Mal das er gespielt hat und wo er spielt, die Position her. Und da habe ich mich 2 oder 3 Mal intensiv mit dem Rainer Scharinger unterhalten, den der gehabt hat in Aalen. Und der hat in höchste Töne geschwemmt von dem. Ne? Also. Und das hat er auch bestätigt jetzt, der macht in der ganzen Vorbereitung einen sehr positiven Eindruck und wird auch mit Sicherheit absolute Verstärkung sein für uns in der Mannschaft.
Der hat letzte Woche bei der Spielervorstellung bei Pro Waldhof, hat er als einer der wenigen gesagt, dass sein Ziel in dieser Saison der Aufstieg ist. Die anderen waren alle ziemlich vorsichtig.
Und hat das nicht auch der Demirkul gesagt?
Genau, ja. die beiden.
Ja. Aber wenn ich jetzt, ich habe gerade zu dem Demirkul heute Mittag gesagt, ne, der Rainer hole ich auch. Mal zu, dein Trainer hat gesagt, hat mir erzählt, was du gesagt hast auf der Vorstellung bei Pro Waldhof. Du willst aufsteigen mit uns. Und das ist einer, sag ich mal, der schöpft sein Potenzial nicht aus. Der war wirklich, da habe ich auch, ich war im Museum telefonieren, aber mit dem, 3-4 Mal mit dem Michael Zorc telefoniert von Freiburg. Der hatte die U23 gehabt bei denen. Der war bei denen auf dem Sprung in die erste Mannschaft. Ne? Und dann, wie es halt so ist, Türkei ist Geld versprochen worden und es war nichts. Und Dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir auch mal kommen gelassen und dann hervorragender Eindruck. Aber wenn das umsetzen willst, was du bei der Vorstellung gesagt hast, dann musst du langsam mal der zweite und der dritte und der vierte Gang reinmachen, schon wird das nichts. Der macht also hat super Voraussetzungen, aber macht im Moment noch zu wenig. Ne?
Ist auch erst 21
Jahre alt. Ja, das sind alles junge Leute, aber es macht ja nichts, ob die jetzt 21 oder 31 sind. Ja, ne? Also marschieren und Gas geben müssen sie bei jedem Verein.
Okay, wie kam es dazu, dass Michael Reih zurückkam? Was hat Sie da bewogen, den wir zurückzunehmen, obwohl er eigentlich...
Ja, da haben wir uns lang unterhalten. Da haben wir auch mal, der Andreas Klaus war ja auch bei Malla Bratschul mit dabei als Co-Trainer. Und der Rainer Holte schon auch gekannt von seiner Zeit, wo er bei uns war. Der hat, als wir den geholt haben, 2 Jahre zuvor in der Regionalliga, in Nöttingen war er, glaube ich, gewesen. Da hat er 30 Spiele gemacht bei uns. Dann geht er nach Kaiserslautern, die gleiche Liga, und macht keins praktisch, auf Deutsch gesagt. Und wenn er natürlich mehr oder weniger ein Jahr lang nicht gespielt hat, ob der dann gleich wieder irgendwo von 0 auf 100 ist, das weiß ich nicht, das habe ich bezweifelt. Aber der Rainer Hollisch hat dann, was ich wollte, denn, sage ich mal, hat sich das vorstellen können auf der Position. Und dann kam die Situation noch, der wollte auch wieder zurück. Und ich sage es jetzt mal als Abschluss, Michael Reih, das ist fast unser billigster Spieler.
Okay. Ebenfalls zurückgekommen ist Christopher Hock aus Hauenstein.
Ja, wenn ich den jetzt im Moment so einschätzen will, sage ich mal, da spreche ich die Worte vom Trainer, dem hat es ja Oberliga nicht gut getan.
Okay.
Ja, der wird also, ohne dem Trainer irgendwo vorgreifen zu wollen, aber der wird sehr wahrscheinlich nicht unter der ersten Elf sein.
Also ich fand im Testspiel gegen Hoffenheim sah nicht so schlecht aus.
Ja, aber wir haben noch ein paar andere gute in dem Bereich. Ne? Wir haben den Grujicic spielt in dem Bereich, der Oliver Malcho spielt auf der 6. Ne? Und da, dann muss man ja, der hat jetzt wieder trainiert, der ist auf dem Sprung, der spielt heute in der U23, der Klaus Ksasula.
Ja, was ist mit dem eigentlich?
Der hat die Knieoperation gehabt, der hat Reha-Training gemacht. Der hat, um das ganz kurz anzuschneiden, der hat eine Schiene gehabt, die hat er, glaube ich, 8 Wochen tragen müssen. Und in die 8 Wochen ist unser letztes Spiel reingefallen, gegen Illertissen. Da hat er, ist er schon ins Ding gekommen, ins Stadion, und die Schiene ausgehabt. Also, was ist mit dir los, Klaus? Sagt er, wenn Heiden, da will ich mitfeiern und so. Nicht? Und hat es auch gemacht dann, und das hat ein bisschen zurückgeschmissen.
Und was sagt der sportliche Leiter dann dazu?
Ja, ich war natürlich angefressen, logischerweise. Normal müsste er schon wieder spielen, nicht? Aber dann waren wir uns getroffen bei Sportomet, haben uns mit den Leuten unterhalten und dann hat er sich nur an das gehalten, was die gesagt haben. Und jetzt ist er wieder im Training mit dabei, seit einer Woche. Und heute Abend spielt unser U23 Neckarau, da macht er seinen ersten Gehversuch im Spiel. Und wenn der Klaus Ksasula fit ist, dann ist der, sage ich mal, fußballerisch bei uns in der Mannschaft normal nicht wegzudenken. Okay. Noch ein Konkurrent in dem Bereich, ne?
Okay. Herr Siebert, wir haben noch eine ganze Menge Fragen.
Lass mich doch kurz die letzten 3-4 Spieler aus dem Kader durchgehen. Du kannst ja nicht die Hälfte vergessen, Dasch. Mhm. Wir haben Fabian Heinrich, der war letzte Woche bei der Vorstellung leider nicht dabei, weil er mit einer Grippe, glaube ich, zu Hause im Bett lag. Hoffentlich ist der wieder im Training. Nein,
der Fabian Heinrich war krank gewesen. Deshalb war er, da war gestern zwar auf der Bank gesessen, ist aber nicht eingesetzt worden. Okay. Der hat ja fast alle Testspiele jetzt mitgemacht in der Vorbereitung. Und wenn der, sage ich mal, körperlich auf dem neuesten Stand ist, dann haben wir 3 Innenverteidiger. Das ist der Juri Krause, der normalerweise, sage ich jetzt einmal, gesetzt ist. Da haben wir Dennis Geiger von letztes Jahr, der einfach gute Spiele gemacht hat. Und haben wir den Fabian Heinrich. Der ist auch, ich glaube, 19 oder 20. Und die müssen sich halt streiten, die 3, um 2 Plätze. Aber da haben wir 3 wirklich annähernd gleich gute. Wobei vielleicht der Juri Krause ein bisschen die Nase vorne hat, logischerweise.
Okay, Oliver Schmidt ist aus der eigenen Jugend aufgestiegen in den Erstmannschaftskader. Der hat sich, wie Sie vorhin angedeutet haben, heute im Training verletzt. Ist das was Ernstes?
Der hat eine Bänderverletzung am Knöchel. Der ist jetzt noch unterwegs. Den haben sie gleich zum Arzt gefahren. Aber ich muss sagen, der Oliver Schmidt, was er jetzt in der Vorbereitung, sage ich mal, abgeliefert hat, von seinem Engagement her, wie er sich in der Mannschaft gibt, wie sein Auftreten ist, das ist ein Spieler, den man durchaus irgendwo, bin ich mir sicher, der das eine oder andere Spiel auch in der Regionalliga machen wird. Wenn es auch nicht von Anfang an ist, aber der, es ist nicht mal wichtig, wir haben 21 Feldspieler und da können nur 18 dabei sein. Und schon einmal den Sprung unter die ersten 18 zu schaffen als junger Spieler, wer fährt denn Oliver Schmidt schon einen Erfolg? Aber der ist fleißig, sehr engagiert, ist ein sehr gut erzogener junger Bursch und es macht Spaß. Und ich glaube schon, dass da irgendwo da an den einen oder anderen drankommt von der Leistung her.
Okay, vielen Dank. Der letzte Neuzugang, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, vielleicht ganz kurz, der wollte letzte Saison schon unbedingt zu uns kommen aus Trier. Der hat nämlich überzeugt, als Trier hier bei uns gespielt hat. Dann haben wir keine Lizenz bekommen und es hat sich irgendwie zerschlagen. Er hat gesagt, er wollte trotzdem dennoch unbedingt zum SV Waldhof kommen, ist jetzt da. Martin Wagner kam von Wormatia Worms zu uns.
Ja, den haben wir ja gehabt, logischerweise schon vor 2 Jahren, als es oder vom Jahr. Und als dann die Lizenz weg war, dann ist halt auch ein Spieler, der absolut in der Regionalliga spielen wollte. Und jetzt hat sich die Situation ergeben. Er war in Worms, war da, sage ich mal, mehr oder weniger unzufrieden. Und dann hat sich das ergeben über seinen Berater, wo ich mal angerufen habe, was mit der Martin Wagner wäre. Und dann hat gesagt, okay, da können wir drüber reden und, und. Und genauso wie wir denn vom Jahr wollten, haben wir jetzt auch wieder gewollt. Und ich glaube schon, dass das für unser Spiel auf der Außenbahn, auf der Linken, eine Bereicherung sein wird.
So, Ivo, fertig mit dem Kader?
Was sagst du, das ist so merkwürdig, interessiert sich nicht, oder wie?
Doch, aber ich habe noch ein paar andere Fragen.
Die wichtiger sind.
Die zumindest interessant sind. Der Marc Ries würde ganz gern von Ihnen wissen, Herr Sebert, ob es stimmt, dass Sie Vertragsverhandlungen teilweise nach dem Training auf dem Platz führen?
Normal nicht. Normalerweise nicht.
Aber manchmal schon.
Ja, gut, ich sage jetzt mal, wenn das Training läuft und ich bin ja da vom Training, meistens. Und oft bin ich auch nach dem Training da und wenn ich dann von dem Spieler vielleicht noch das eine oder andere wissen will und dann frage ich ihn logischerweise. Aber wenn es dann definitiv Vertragsgespräche sind, dann lassen wir uns schon ein bisschen Zeit und tun wir uns auch irgendwo bei einer Tasse Kaffee oder so irgendwo unterhalten.
Okay, Bernie Bunker würde ganz gern von Ihnen wissen, ob der Vertrag mit dem alten Ausrüster Zeus ausgelaufen ist oder was die Gründe für den Wechsel waren. Und wie lange die Vereinbarung mit Jako läuft?
Der Vertrag ist nicht ausgelaufen mit Zeus, der wurde aufgelöst. Da hat man eine gemeinsame eine Lösung gefunden, wo beide mit leben können.
Die war relativ teuer?
Teuer würde ich nicht sagen, aber so hat halt der Verein ein bisschen was gekostet. Aber so wie das ganze Engagement gelaufen ist mit Zeus, das war auch, sage ich mal, unterm Strich also sehr unbefriedigend.
Sie waren kein Fan von den Kleidern?
Das ist bekannt.
Okay.
Das ist bekannt. Aber wie gesagt, ich war dann auch dabei gewesen bei unserem neuen Aussteller, bei Jako. Und als die ganze Kollektion und alles, sage ich mal, bestellt wurde für die Mannschaft, das ist eine ganz andere Zusammenarbeit, ganz anderes. Ich will jetzt nicht über Zeus reden hier. Wir sind zufrieden, wir haben andere Ausrichter, wir sind top eingekleidet, ausgestattet. Und
kriegen wir da Geld dafür oder müssen wir da?
Nein, so? Die Zeiten sind vorbei, wo man in der Regionalliga von einem Ausstatter irgendwo Geld bekommt. Ne? Wird das geregelt über das Material und so viel ich informiert bin, läuft das Ganze jetzt mal zumindest mal ein Jahr.
Okay. Dann Pusteblumes letzte Frage. Er würde ganz gern wissen, ich weiß gar nicht, ob Sie den Sachverhalt kennen. Was Sie davon halten, dass Herr Pohl den Fans über die Presse mitteilt, was er für Plakate erwartet? Das hat er jetzt ein bisschen bös geschrieben.
Ach, ich weiß es nicht. Also,
Sie wissen, um was es geht?
Ich weiß, um was es geht, ja, logischerweise. Die Fans hätten praktisch irgendwo Plakate irgendwo machen sollen.
Für den Herrn Hopp und so weiter.
Zum Dank verpflichtet. Aber ich habe das auch irgendwo, ich bin da auch angesprochen worden. Aber es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Es haben sich schon so viele Leute, ich auch, in aller Öffentlichkeit bedankt bei dem Dietmar Hopp. Wir sind dem Mann auch zu Dank verpflichtet. Und ob jetzt, sage ich mal, da ein Plakat im Stadion hängt oder was, der ist ins Stadion gekommen und hat gesagt, er will nicht vorgestellt werden, er will nicht erwähnt, dass er hier ist. Nicht? Also, dass alles ganz normal abläuft. Und da hat er mit Sicherheit selber auch, sage ich mal, oder hätte da keinen Anstoß dran genommen, dass da jetzt kein Plakat hängt, dass sich die Fans separat nochmal bedanken bei dem Dietmar Hopp.
Okay. Kenji würde ganz gerne wissen, wie die Stimmung innerhalb des Teams aussieht. Haben Sie zusammen gefunden oder gibt es Gruppchenbildung? Was befürchten Sie
irgendwie? Wir haben, wie gesagt, aufgrund dessen, wir haben die Mehrzahl bei uns sind ja die jüngeren Leute. Ne? Und wenn ich das also mal so ein bisschen beobachte, auch im Training oder nach dem Training in der Kabine, und da ist schon eine gewisse Harmonie da, da gibt es keine Grüppchenbildung. Wir haben ja bei uns zwei Kabinen, weil wir ja über 20 Leute sind, und da haben wir ja zwei große Kabinen. Wir haben das schon, sage ich mal, von unseren Verantwortlichen her, von unserem Zeugwart her, haben wir das schon so eingeteilt, dass nicht in der Kabine nur die ganze Neue hocken oder die ganze Alte und da die ganze Junge. Wir haben das schon ein bisschen irgendwo versucht zu mischen. Und ich sage jetzt einmal, die Stimmung, die Harmonie, die Atmosphäre, das Umgehen untereinander, sage ich mal, ist, sage ich mal, im sehr guten Bereich.
Okay, letzte Frage. Torti 219 würde ganz gerne wissen, falls wir in die dritte Liga aufsteigen sollten, wäre er aus Ihrer Sicht überhaupt zu stemmen, finanziell zu stemmen?
Das ist, hört sich ein bisschen komisch an, aber je höher das man spielt, je einfacher ist das Ganze vielleicht ein bisschen finanziell zu stemmen.
Wobei die.
Kommen Sie mal, wir kriegen, in der Regionalliga gibt es so gut wie gar keine finanziellen Mittel. In der dritten Liga sind es, glaube ich, schon einmal 900.000 Euro, so viel ich informiert bin. Ja, und wenn es dann in die zweite Liga reingeht, ja, also das sind ja ganz andere Dimensionen dann. Also ich bin der Meinung, die dritte Liga ist finanziell einfacher zu stemmen wie die Regionalliga.
Wobei die Mannschaften in der dritten sind ja immer drüber jammern. Ich meine, es ist bei jeder Mannschaft, bei allen Ligen so, dass sie sagen, die ist eigentlich kaum zu stemmen, immer in die Liga höher.
Nicht. Ich sage es einmal, uns wäre die dritte Liga im Moment, sage ich mal, von unserem ganzen Vorhaben her, von unserer ganzen Struktur her, mit unserem ganzen Umfeld, mit Stadion, wäre uns auf den Leib geschneidert. Ne? Denn wir hatten mit Sicherheit, hätten wir verhältnismäßig gute Zuschauerzahlen, genau wie das die Ostvereine auch alle nachweisen können. Ne? Und dann gibt es natürlich schon einmal richtige Summe an Fernsehgelder. Also ich bin der Meinung, dritte Liga ist für uns einfacher zu stemmen, wie letztendlich das in der Regionalliga der Fall ist.
Okay, vielen Dank, Herr Sebert. Die Zeit mit Ihnen verging schon wieder wie im Flug. Eine Stunde ist schon wieder fast vorbei. Noch zwei ganz kurze Fragen bzw. Anmerkungen. Vielleicht sagen Sie ganz kurz dazu, was Martin möchte wissen. Ob denn angedacht ist, dass Sie Ihre Biografie aktualisieren bzw. Ihr sportlich-berufliches Schaffen zu Papier bringen. In den 80ern gab es ja schon mal eine Biografie. Haben Sie sowas angedacht?
Nein, ist nicht angedacht im Moment.
Okay.
Da kümmern wir uns dann drum.
Und Stuart möchte noch wissen von Ihnen, können Sie sich vorstellen, in 5 Jahren noch Sportdirektor auf dem Waldhof zu sein?
Weiß der junge Mann, der die Frage stellt, wie alt ich bin mittlerweile?
Ja, das weiß der.
Das weiß der, okay. Ich sage immer, das ist ein abgedackelter Spruch, man ist immer so alt, wie man sich fühlt.
Er sagt, Sie sind der Kaiser vom Waldhof, so wie der Beckenbauer beim FC Bayern.
Gut, wenn er das meint, ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich bin noch grundsätzlich gut dabei, auch körperlich. Ich spiele mal Tennis, treibe Sport, mach und du. Und wenn man ja irgendwann immer zusammenarbeiten tut mit jungen Leuten oder überwiegend jüngeren Leuten, und dann kriegt man ja das auch ein bisschen mit, wie es bei denen zugeht. Also ich werde mit Sicherheit das eine oder andere Jahr irgendwo auf dem Waldhof noch verbringen, mit Sicherheit, in der Verantwortung.
This is a radio.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.